SRF 1.
SRF 1. 5 ab 9 Uhr, Donnerstagabend, das ist SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweit. Basler sind ein kritisches Völkli und haben gern ein freches Maul gegen die Regierung und gegen die Bonzen. Das hat sich auch in den vergangenen 3 Tagen an der Basler Fasnacht, die gestern zu Ende gegangen ist, ganz deutlich gezeigt. Da wird kein Blatt vor das Maul genommen. Und das ist schon früher nicht anders gewesen, wie ein Beispiel aus dem Jahr 1958 zeigt. Damals hat man zu Basel 2000 Jahre Feier organisiert und wir hören hier die Figur vom Bachgast Johnny, einem Kleinbasler, der gegen die Grossbasler schimpft, weil nämlich das Fest nur von Grossbasler geplant worden ist und weil die einfachen Leute aus dem Kleinbasel, die einfachen Arbeiter, einmal mehr vergessen gegangen sind.
2000 Jahre Basel, gut, schicke ich mich rein. 2000 Jahre römische Festkolonie. Doch das, was die Brüder hier organisieren als 2000 Jahre Feier und das Knusti servieren, das steht der Hammer. So sage ich nur trocken, das jagt auch der Johnny mit ihm aus den Socken. Von August und vom Grand Ball erzählen sie nur. Wir einen am Jordan markieren den Dummen. Der Schön weiss genau, was wir gleich Basler haben, auch wenn das Grand Balleser nicht gelten lassen wollen. Sie haben den Morsch am Pfalzbadhäusli und mir den schönsten Trottlarmäusli. Sie haben das grosse Institut für Deppen und mir den Gold fürs Hügiseppen. Wir haben einmal im Jahr den Knie und sie das ganze Jahr die Fräsare sein. Doch wie gesagt, der Johnny bedruckt das mitnichten. Er kann auf das römische Bläuschli verzichten.
Die Stimme haben Sie natürlich erkannt, die hier der Bachgast Johnny gelesen hat. Es war der unvergessliche Rudi Walter. Was er hier gelesen hat, das war ein sogenannter Fasnachtszedel. Was das genau ist und was die Zedel für eine Bedeutung an der Basler Fasnacht haben, darum geht es in der nächsten halben Stunde. Und nach der halben Zehn kommt dann auch noch der Schnabelweit Briefkasten, wo Mundartausdrücke erklärt werden. Die Redaktion von heutigen Schnabelweit hat Markus Gasser. Mein Name ist Marietta Tomaschit.
Mich Stotz verlocht. Ich bin in Uganda voll Risiko. Bis 15 Meter zu der Leie komm. Im Himalaya bin ich auch schon gesehen. Mit so ein paar Sherpas im tiefsten Schnee. Nicht an Taktis hab ich schon gemacht. Ich hab gefilmt, bis ich dort ins Meer reinkracht. Ich bin der Chef, ich bin der Chef. Es gibt kein Trainer, den ich nicht kennt. Es gibt kein Ort, wo man mich nicht kennt. Sogar Guyana hab ich bereist, Paramaribo oder wie's das heisst. Ja, und zu Australien auf dem Meeres Rock triff ich mich noch auf einen echten Schock. In Kuala Lumpur nach mein Shopping-Tag schaff ich eifrig an meinem Golfabschlag. Ob in Dubai, Mumbai, ob in Shanghai, in all der Welt steht bin ich daheim. Ich bin der Chef, ja, ich bin der Chef. Es gibt kein Trend, wo der Chef nicht kennt. Es gibt kein Ort, wo man mich nicht kennt. Thank you.
Gestern ist sie zu Ende gegangen, die Basler Fasnacht 2015, die drei schönsten Tage, wie die Basler sagen. Die Klicken haben drei Tage ohne Unterbruch getrommelt und pfiffen, die Guggenmusiker haben geschränzt und die Schnitzelbänkler haben ihre Vers in den Beiz gesungen. Und wenn sie dabei gewesen sind, am Cortège, also am Umzug am Montag oder am Mittwochnachmittag, dann sind sie sicher auch von diesen farbigen Zetteln in der Hand, haben sie überkommen in die Hand gedruckt, so lange schmale Papierstreifen, die mit Vers bedruckt sind. Das sind die sogenannten Zedel. Neben der Schnitzelbank sind Zedel an der Basler Fasnacht die zweite Form, die mit viel Sprachwitz und Sprachkunst das Leben in der Stadt und auf der ganzen Welt kommentiert wird. Aber was steht überhaupt drauf auf so einem Zedel? Wer schreibt sie und wie lange gibt es die schon an der Basler Fasnacht? Solche Fragen hat unser Mundart-Spezialist Markus Gasser, unserem Fasnachtsspezialist Michael Luisier gestellt. Antworten drauf und eine grosse Portion Beispiel von so Zedel aus den letzten 60 Jahren hören Sie jetzt.
Fangen wir an mit ein paar grundsätzlichen Klärungen für alle Nicht-Basler und Nicht-Fasnächtler. Jede Clique, jede Gucke, jede Wackiswagen, also eigentlich jede Fasnachtsgruppe verteilt an der Fasnachtssonnenzedel an die Leute. Michael Luise, was ist genau ein Zedel?
Also ein Zedel ist ein langes Stück Papier, wo ein Gedicht drauf ist. Und in diesem Gedicht wird das, was die Clique beschlossen hat, dass es ihr Sujet ist, ausgespielt. Sujet muss man vielleicht auch noch erklären. Ein Sujet ist das Thema, das eine Clique gerade betrifft oder gerade interessiert. Jede Clique hat im Prinzip den eigentlichen Sinn, dass sie ein Thema am Fasnacht bringen und das dort ausspielen. Das ist irgendein politisches Thema oder ein gesellschaftliches Thema oder etwas, was die Stadt betrifft. Und das dienen sie mit ihren Laternen darstellen, das dienen sie mit ihren Kostümen darstellen, mit dem ganzen Zug, wenn er daherkommt, und eben auch mit dem Zedel. Und vorne in dieser Clique laufen Leute, das sind die sogenannten Vortrabler, und die verteilen die Zedel dann an die Leute am Strassenrand.
Im Gegensatz zu der Schnitzelbank, wo die Bänkler, die sie schreiben, selber singen, werden die Zedel nicht vorgetragen, sondern eben nur verteilt. Man kennt also die Dichter eigentlich gar nicht, auch nicht mit einem Künstlernamen wie die Schnitzelbänker. Was sind das für Leute, die die Zedel schreiben?
Ja, das ist ganz wichtig. Also die Fasnacht läuft anonym. Das sind Leute, die sich möchten über solche Sachen äußern, aber nicht möchten als Person, wo sie im täglichen Leben sind, dastehen. Es sind meistens Laien, das können Lehrer sein, die mit der Sprache zu tun haben. Das sind Leute wie du und ich, also Leute, die vielleicht beruflich mit der Sprache zu tun haben, wie Radioleute zum Beispiel. Und das sind auch Schnitzelbänkler, die nebendran Zettel schreiben.
Für welche Clique schreibst du?
Ich habe noch nie für eine Clique geschrieben.
Jetzt hören wir mal ein erstes Beispiel, und zwar eins aus dem Jahr 2013. Da hat der Studentenrat von der Uni Basel wollen durchsetzen, dass es in der Uni-Mensa nur noch veganes Essen soll geben soll, ein gefundenes Fressen. Im wörtlichen Sinn für Zedelschreiber. Die VKB, also die Clique, die Vereinigten Kleinbasler, hat das auf ihrem Zedel so aufgeschafft.
Der erste Mensch im Schlaraffengarten hat zuerst, wie alle Affenarten, den Hunger mit den Pflanzen gestillt und Fricht und Pilz in Ranzen gefüllt. Doch manchen ist beim Essenhochten halt samt dem Essen gefressen worden. Drum ist man gleich Waffen kaufen, hat aufgehört, so wie Waffen zu laufen, hat bald mit Pfeil im Urwald geschossen und das Fleisch von grossen Tieren halt genossen. Vom Eiweiß gibt es Verbindungen zum Hirn, zmitzt in die Windigen. Und das Hirn nimmt an Masse zu. Das hat nicht mit der Rasse zu tun. Das evolutionäre Wunder zeigt, Fleisch ist zum Ernähren gesunder. Denn es gibt genug Vitamin und Eisen und dank dem Protein keine Krise. Doch das gefällt so nicht allen. Das Tier hat sich das nicht gefallen lassen. Darum wollen ein paar Extreme haben, dass die Mensa Academica sich einem Veganer Wahn verschreibt und das Fleisch vom Menüplan vertreibt. Sie dienen entsprechend die Schnurrenwetzen und das probieren durchzusetzen. Mit Filmen von wüsten Schlachthofszenen, wo blutverschmierte Schlachtschof stehen. Von Metzger, die nicht wissen wollen von Mord und gar kein Gewissen haben. Man hört wie Rindergrinder knacksen, sieht Darm und Herz und Hinterhaxen. Man zeigt der schrecklich Ententod. Das schlägt dann einem Studenten Rot so auf den Magen, dass er geschlagen darauf aber nimm keine Klassentage. Der Rot stimmt darum dem Vorschlag zu. Doch hat er nur ein paar Tage Ruhe. Dann ist es zum Referendum gekommen. Von einem, der meint, es sei darum so, dass da womöglich ein paar Spinner mit ihrer Religion klar die Gewinner sind im Studentenfutterstreit. Denn viele Leute haben eine Wut zur Zeit. Sie wollen sich nicht diktieren lassen, was sie hier konsumieren müssen. Bevor man sich auf die Schnur schlägt, sagt das Rektorat, wo es durchgeht, nimmt das Ganze endlich hier in die Hand und macht dem Hickhack so ein Ende.
Michael Luise, ihr habt die Zettel, die wir in dieser Sendung hier hören, ausgewählt. Was ist an dem besonders und bemerkenswert?
Also es ist Technik, die bemerkenswert ist, dass es alles mit Schüttelreim, aufgebaut ist. Also so reimbar wie ein Schlaraffengarten und Affenarten, die sich die Silben über das Kreuz reimen, oder? Beim Essen horten samt dem Essen gefressen worden. Das ist eine Spezialität von dem Zedeldichter von der VKB, von der Vereinigten Kleinbasler. Und ich finde es nicht nur darum grossartig, weil er eben die Technik beherrscht, sondern weil er es auch schafft, in der Geschichte nicht abzuschwenken. Das ist ja Gefahr, wenn man sich einer Technik verschreibt, dass man nachher im Reim zu Willen irgendwelche grosse Umwege macht geschichtlich. Das macht er nicht, er bleibt immer am Punkt, er bleibt immer am Faden von seiner Geschichte dran. Das ist dann die grosse Kunst. Das schafft man nicht in ein, zwei Nachmittagen, da schafft man länger dran.
Eben bei den Schnitzelbergen gibt es ganz verschiedene Typen, verschiedene Verstypen, Langvers, Kurzvers und so weiter. Gibt es so etwas Ähnliches auch bei den Zedl, so eine Typisierung oder verschiedene Macharten?
Ja, das gibt es schon. Es gibt Stil, Mittel von den einzelnen Zedelschreiber. Das gibt vom Versmaß her, das ist eine macht immer mit 5 Hebungen pro Ziel, eine mit 4, eine mit unregelmäßigen. Es gibt verschiedene Arten von Reim, A, A, B, B, A, B, B, A oder so. Das wird alles benutzt, was es in der Dichtkunst auch gibt. Man muss es aber auch vielleicht noch von der anderen Seite her anschauen. Das sind 400 bis 500 Zedel, die jedes Jahr kommen. Und merkt man natürlich auch, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Versli und Gedicht. Und das findet natürlich bei diesen Zedeln auch statt. Es gibt ganze Haufen Zedel, wo einfach irgendwie sich ein bisschen etwas reimt. Und das ist auch in Ordnung. Es ist eine Volkskunst, es muss nicht besser sein. Und dann gibt es vielleicht 10, 15 Zedel, wo wirklich drechselte Gedichte sind, wo wirklich ein Thema formal und auch inhaltlich wirklich in die Tiefe geführt wird. Und das ist dann eine ganz grosse Kunst.
Ein Mittel, das immer wieder kommt, ist das von der Aufzählung. Der hat hier ein wunderbares Beispiel gebracht.
Also inhaltlich geht es in diesem Zettel darum, dass offenbar in dieser Zeit neue Militärabzeichen erfunden worden sind vom EMD, vom damaligen Militärdepartement. Und sobald es ums Militär geht, ist das wieder ein gefundenes Fressen, gerade in Basel, wo eher ein bisschen militärkritisch ist. Und das andere ist von der Technik her, die Zettel sind ja lang. Man muss die ja irgendwie füllen und muss die ja irgendwie auf eine lustige Art füllen, weil die Aussage von einem Zettel macht jetzt beispielsweise ein Schnitzelbänkler in 4 Zielen. Wir haben da bis zu 100, 150 Ziele zur Verfügung im Zettel. Also muss das auf eine unterhaltsame Art und Weise gefüllt werden. Und ein Trick davon ist die Aufzählung. Also wo kommt das Thema, das ich jetzt gerade behandle, überall vor? Und meisterhaft ist das in dem Zettel von 1973 gemacht worden.
Ob da einer rechter Bauer ist, aus Birsfelden oder Chur ist, eben Ziegermann, ein Glarner, eben Liestler oder Sarner, ein von Biasca mit Badati, die Chinesis und bravi Soldati, ist es von Teufel einer Kleinen, von Laos sur la Montagne, ist es sicher gar ein netter, wenn die nur einen netten hätten. Ist es ein Städter oder Rammel, ein von Basel oder Ammel, ein von Bümplitz oder Muri, ist es ein Uri-Stier von Uri, ist der Senn vom Eigental, Bref, vom Zeche bis zum Schal trittst im Glimmerglanz daher. Seh ich dich im Ordenmeer, dich du dekoriertes Heer. Vive la Suisse, le Militär.
Ein Fasnachtszettel aus dem Jahr 1973, der sich darüber lustig macht, dass es im Militär jetzt neue Blechorte gibt. Michael Luise, was würdet ihr sagen, der Unterschied zwischen dem Zettel und dem Schnitzelbank im Wesentlichen?
Das ist die Länge. Ein Schnitzelbänkler muss in 4, 6, manchmal 8 Zielen auf den Punkt kommen. Und der Zedelschreiber, der hat sehr viel mehr Platz zur Verfügung und kann durch das aber auch sehr viel mehr in die Tiefe gehen. Letztlich geht es aber ums Gleiche. Es geht darum, ein Sachverhalt, ein politisches, ein gesellschaftliches Thema möglichst tief auszuloten. Jetzt entweder in ganz, ganz kurzen, prägnanten Worten, was der Schnitzelbänkler machen kann, oder dann eben in der ganzen Fülle, wie es der Zedel machen kann.
Gut, jetzt gehen wir mal darauf ein, was auf diesen Zettel denn so steht. Mir fällt auf bei dieser Auswahl, die du für das Gespräch hier ausgewählt hast, dass es besonders viele gibt, die von Basel handeln. Von der Stadtpolitik, von den Stadtpolitikern, von der Gesellschaft, Zustand und der Entwicklung von dieser Stadt. Viel mehr als bei der Schnitzelbank jetzt mit uns. Ist das Zufall oder ist das tatsächlich so?
Das ist ein Zufall. Das hat jetzt einfach gerade sicher gegeben, dass die Zettel, die ich die besten finde, zu einem grossen Teil mit Basel-Stadt-Themen zusammenhängen. Und es ist nicht nur ein ganzer Zufall, weil wir ja auch mit Zettel zu tun in der Vergangenheit spielen. Und damals hat die Fasnacht noch einen viel lokaleren Anspruch gehabt. Es geht im Prinzip ja in der Fasnacht darum, dass in dem, wo wir innen leben, dass man das kommentiert und kritisiert und Satire darüber macht. Und in früheren Zeiten war einfach das Lokalere noch viel wichtiger gewesen. Heute leben wir halt einfach sehr viel globaler. Das heisst, der amerikanische Präsident ist für mich heute genauso wichtig wie der Stadtpräsident von Basel, wenn nicht sogar noch wichtiger. Und darum ist auch der amerikanische Präsident für mich ein Thema in der Zwischenzeit.
Kann man sagen, welche Sujets das wirklich funktionieren?
Es funktionieren alle Sujets. Das ist wie mit allen Satiren so. Grundsätzlich geht es darum, dass man eine Sujet hat, die auch lustig kann sein kann. Vielleicht ein Aspekt, der bei der Basler Fasnacht und beim Zedel sowieso dann auch wichtig ist, ist, dass die Basler Fasnacht wahnsinnig viel mit Selbstironie zu tun hat.
Ein schönes Beispiel für so einen selbstreflektierenden Zedel, der sich um die Stadt Basel Sorgen macht, hast du ausgewählt, einen aus dem Jahr 1952. In diesem Jahr oder im Jahr vorher ist offenbar der 200.000. Einwohner von Basel geboren worden. Und das gibt dem Zedeldichter hier Anlass, über Basel zu sinnieren, wo langsam zu einer Grossstadt wird.
Zweimal 100.000 Schnuren. Schau das Basler Volk, wer kennt's? Herenbicker, Gumsler, Guren, Teigler, Prinzen, Gritten, Stenz. Basel wird eine Grossstadt heute, voll von Lärm, Krach und Kitsch. Und dafür kann jeder Dritte höchstens 10 Sätze Baseldeutsch. Zweimal 100.000 Gnäcki. Jeder Platz wird jetzt verbaut. Furcht mit allen alten Gwecki und noch geschwind der Rhein versaut. Die Zürcher Trampen ist im Garten, die Altstadt geht kaputt im Schuss. Das Einzige, wo wir ewig warten, ist auf unseren Trolleybus. Zweimal 100.000 Ruchen, Grossstadtjugend, es sei denn. Lang muss ich das Gesäum nicht suchen, weil ich es schon von weitem kenne. Die Resterclub und Bebop-Gesindel, Ehren Meck und Ziehen aus. Das Beste, man legt so Nervenbindel einfach in der Spiritus. Zweimal 100.000 sind wir. Ob es da draussen eine Grossstadt gibt? Die Druckenden wird alles wie schlimmer, aber mehr gibt es leider nicht. Mögen die Leute noch Basel siedeln, gibt es auch Buschi alle Tage. Zweimal 100.000 Fiedle Burger sind wir einen Weg.
Volkes Stimme ist das. Ein kritischer, pessimistischer Kommentar zu der Entwicklung der Stadt. Wenn man die Zettel alle liest, dann hat man so das Gefühl, es geht alles bachab. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Eine Frage, wenn man die Botschaften von diesen Zettel würde ernst nehmen, dann gäbe es überhaupt keine Entwicklung mehr, keinen Fortschritt mehr, weil alles, was neu ist, ist offenbar schlechter als alte.
Ja, halt, es ist halt einfach schon so, dass die Leute sich einmal stören ab diesen Sachen, die neu sind. Aber das, ich würde es jetzt nicht als nur konservativ betrachten. Es ist Volkesstimme. Das heisst, wer ist der, der ein Problem damit hat, wenn man plötzlich von einem Tag auf einen anderen sämtliche Parkplätze in einer Stadt auflöst, wie das im Moment in Basel passiert? Das ist halt der, der irgendwo muss arbeiten muss und trotzdem relativ zügig von A nach B muss kommen. Also das ist ja logisch, dass der nachher auch einen Zettel schreibt, wo er sagt, ja, also muss die Änderung jetzt ums Verrecken auch noch sein? Das ist schon so. Auf der anderen Seite hat es aber auch visionistische Sachen dabei. Es ist nicht nur ein Stammtisch. Es ist ja letztlich auch ein Korrektiv. Das heisst, der Stammtisch ist die eine Seite, die andere Seite ist aber auch die Betonung vom gesunden Menschenverstand.
Ein schönes Beispiel ist der Zettel, den wir jetzt nicht hören, nochmal von der Olympia, zu der Art 70, also zu der berühmten Kunstausstellung, die jedes Jahr in Basel stattfindet. Da hat die moderne Kunst offenbar einen Punkt erreicht, wo die Leute irgendwie nichts mehr haben können anfangen damit. Und darüber ergießt sich jetzt Spott und Hohn und Unverständnis.
Ja, das ist jetzt genau ein gutes Beispiel für das, was ich vorher versucht habe zu sagen. Das ist, Basel Bevölkerung hat einmal in seiner Zeit noch, 70er Jahre sind wir da, eine ganz tiefe Verbindung zu der Kunst. Das hat gerade kurz vor das Picasso-Fest gegeben. Da hat die Stadt Basel die Leute aus Basel haben sich dafür eingesetzt, dass das Kunstmuseum, dass die Stadt Bilder von Picasso kauft. Und trotzdem gibt es die Kritik jetzt an der ganz modernen Kunst. Also das ist nicht nur konservativ, das ist nicht nur ein Stammtisch. Das ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und der Zettel, den wir jetzt hören, der zeigt das ganz, ganz toll.
Wir stehen zu Tränen gerührt vor 10 verschimmelten Weckli. Uns fasziniert die gelbe Sau auf blauem Gras und malt ein roter Kreis und das Bild heisst «Grüne Eckli», den kannst du beruhigen sein, wir fressen auch noch das. Der Monsieur Parvenu kauft sich 2 Zentner Tänkeli und zwar vom Feierleden, denn er ist leicht schwul. Die Frau Hotwolli kauft sich einen rosa Arsch mit Hänkeli aus Styropor als Insel für einen Swimmingpool. Eh, guten Tag, Herr Hamtschin, haben Sie nette Sachen? Ihr Dada-Dobeli-Ständli macht mich heillos an. Kennt ihr einen Äppli-Mumienkopf zum Selberbachen und noch drei Vierlig Brust vom Niki Saint-Fall haben? Und von dem Bild, wo halb aus Fußpilz, halb aus Teer ist, gehen Sie mir vielleicht 3,50 Meter ohne Senf. Das macht aber absolut nicht, wenn es ein bisschen mehr ist. Ich nehme dann einfach nur halb so viel Max Kämpf. Wir stehen voll Ehrfurcht vor einem Glotz aus Polyester und himmeln an einen blutten Akt aus Plexiglas. Und modelliert aus Schisstrag ein seine ältere Schwester, dann kannst du beruhigt sein. Wir fressen auch noch das.
Die Fasnachtszettel, das hat man hier gut gehört, sie also ein Ventil, ein Sorgenbarometer, ein Klagemur von der Bevölkerung, kann man sagen. Aus der heutigen Sicht sind die Zettel aus den 50er, 60er, 70er Jahren auch historische Dokumente, geben Zeitdokumente von der Stadt. Ein eindrückliches Beispiel für so ein zeitgeschichtliches Dokument ist der Zettel von 1987, der sich auf die Chemiekatastrophe bei der Sando 1986 bezieht. Damals ist eine Lagerhalle abbrennt und man hat zuerst überhaupt nicht gewusst, wie giftig und gefährlich ist der Rauch, wie gefährlich ist das Löschwasser, das hier eingeflossen ist und so weiter.
Genau, und Thomas, ist auch die Diskussion gelaufen, machen wir überhaupt Fasnacht. Also Basel ist da offenbar ganz haarscharf an einer grossen Katastrophe vorbeigeschrammt. Es ist zum Glück dann letztlich niemandem etwas passiert. Aber es hat können. Die meisten Leute waren nicht, aber die meisten Leute haben gesagt, wir machen trotzdem Fasnacht oder erst recht Fasnacht. Wenn so etwas passiert, ist es ja unser Job, auf das aufmerksam zu machen. Und Fasnacht ist nicht nur einfach lustig und glatt für die Leute, sondern es ist auch etwas, was einen satirischen Anspruch hat und ein Korrektiv kann sein gegenüber den Mächtigen.
Und der Mächtige, der hier vorkommt, das ist der Hans-Rudolf Striebel, damals Erziehungsdirektor. Der hat am Samstagmorgen eine Entwarnung gegeben, schickt alle Kinder in die Schule, obwohl man eigentlich gar noch nicht gewusst hat, was genau in der Luft ist.
Schlaf, Peppeli, schlaf, am Himmel weidet Schof. Die Wolkenschäfli, grün und rot, sind nur Dämpf von Brom und Jod, von Vioform und von Nitrit. Doch musst keine Angst haben, der macht's nicht. Denn der, wo rechlet, ich verreck, das ist nur einer vom Kliebeck. Schlaf, Peppeli, schlaf. Ruhe, Peppeli, Ruhe, Ohr, Maul und Äugle zu. Die Angst ist infantil und dumm. Komm, nimm ein Schlickli Valium. Und ist du noch nicht wohl, noch kriegst du ein bisschen Chlorbenzol. Denn du hast die Kummer schnell vergessen, von dem haben all im Rhein auch gefressen. Ruhe, Peppeli, Ruhe. Lach, Peppeli, lach. S Mami macht jetzt Krach. Man hört viel grosse Reden feiern. Es geht auch in die Stadt demonstrieren. Denn es möchte schon lang gern ins Politisch. Drum ist es gerade jetzt besonders kritisch. Doch nur pro forma. Denn der Vati zieht bei der Roche eine dicke Gatti. Lach, Peppeli, lach. Fuss, Peppeli, fest. Es gibt noch manche Pest. Salmonelle, Heroin, Aids, Oxid, Hasch, Nikotin, SO2 und Rotwein auch. Mei, das geht ein super Gau. Doch keine Angst, schlaf still und warm. Der Striebel gibt bald Endalarm. Fuss, Peppeli, Fuss.
Eine bittere Bilanz von dieser Sando-Katastrophe in einem Basler Fasnachtszettel von 1987. Michael Luise, das ist nicht nur ein Kommentar, das ist eine richtige Anklage. Was haben die Zettel für eine Bedeutung politisch? Bewirken die etwas?
Ich glaube schon, dass die etwas bewirken. Es ist die Funktion, die Fasnachtssatire hat, vom Hofnamen. Und die Fasnacht ist entscheidend wichtig in dieser Stadt. Wer an der Fasnacht drankommt, das wird schon gehört auf der anderen Seite. Also der hört schon an. Im Gegenteil, es ist einmal so, dass wenn jemand nicht drankommt, dass er fast ein bisschen enttäuscht ist, weil er nämlich sonst dann keine Spuren hinterlässt in dieser Stadt. Ich glaube sehr wohl, dass die Zettel etwas bewirken.
Es ist ja speziell in Basel, dass die Politiker und die Wirtschaftsbossen, vielleicht heute nicht mehr so genau gleich wie früher, aber bis vor kurzer Zeit selber an dieser Fasnacht ja präsent sind. Also die nehmen ja auch Einfluss aufs Geschehen, oder?
Ganz genau. Und es gibt auch solche aus diesen Kreisen, die selber auch schreiben, auch übrigens Zettel schreiben. Und mir sind mehrere Fälle bekannt von Leuten, die sich hinter Volkes Stimme verstecken, indem sie hier einen Zettel schreiben, aber selber mächtige Menschen sind, innerhalb von der Politik beispielsweise, und ihre politischen Gegner mit so einem Zettel im Pfanne hauen. Warum auch nicht? Ich meine, das Volk soll können schreiben und die Mächtigen angreifen mit diesen Zetteln, aber warum soll nicht auch einer, wo jetzt halt irgendwo ein politisches Amt hat oder irgendwo in einem Rot sitzt, das benutzen, um das Gleiche jetzt zu machen? Wieso nicht?
Blablablane heisst ein Zettel, den wir jetzt noch hören, aus dem Jahr 1973. Zu dieser Zeit hat man grosse Pläne gehabt, die Stadt umzukrempeln, baulich die ganze Altstadt abrissen, eine Autobahn durch die Altstadt durchzuführen. Das ist kein Witz, da gibt es Pläne vom Staatsarchiv, wo man sieht, das war weit vorgeschritten gewesen. Also das ist schon mal aus historischer Sicht ein ganz spannender Zettel, ein Blick zurück in die Zeit. gibt das sonst noch etwas mehr her, Michael Luise?
Es ist auch noch vom Formalen her sehr interessant. Es ist der Zettel, wo ich gedacht habe, das wäre schön, wenn wir den am Schluss könnte bringen, weil er einfach wirklich einer der Besten ist im formalen Bereich. Er ist so schnoddrig, er ist so frech, er ist so gut gereimt, mit so vielen Binnenreimen und so vielen kleinen Zwischenpointen. Und trotzdem von so einer Direktheit, wie ich das sehr, sehr selten mitbekommen habe bei den Zettel. Und dazu kann man auch sagen, es geht um die Arroganz der Behörden. Wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen, wir entscheiden, wie die Stadt morgen aussieht und die haben euch dort zu feiern oder einfach zu gehen. Und diese Art und Weise von Behördenkritik ist etwas unendlich Satirisches, unendlich Fasnächtliches und das ist etwas, was man auf der ganzen Welt versteht.
Wird zu Basel dir mulmig und blockt die Ahnung, dann haust du es aufs Baudepp und fragst, wie steht die Planung? Man planen heisst zu planen, wie es planen wird zu planen, zum planmässig lenken in gut geplante Bahnen. Und gehen Sie jetzt raus, wir haben gehört, erzählen, es steht in einem Baum und dann werden wir fällen. Jetzt also die Stadt. Unsere Stadtiger meinen, sie sei schon kaputt und der Wert heiße keine Fies zu baden im Schlamm von historischen Quellen. Denn gewandte Mechanik sei jetzt substanziell. Wir nehmen als erstes einmal die Schulprobleme für, denn die Gesamtschule lauert sowieso hinter den Tieren. Darum geht konsequent, also es badet für später, ein Schulturm von 500 oder 600 Meter. So wird die ganze Stadt teilt noch Funktionen. Hier arbeiten, hier kaufen, hier saufen, hier wohnen. Das meiste rissen wir ab, denn es tut nur genieren. Doch kann man zur Not auch ein Haus transportieren. So werden die Kirchen an einen Haufen geschoben und können vereinigt preisen und loben. Es wird ein Komplex geben für Gewerbe und Fabriken. In ein, denke Turm, wird man die Wirtshäuser schicken. Noch höher wird das Bauwerk für die Läden sich türmen, die Konsumgesellschaft in der Ekstase beschirmen. Das Kilometermodul ist fürs Wohnen schon gegeben. Einen hoch, einen breit, einen lang und mal 10. Noch sein wird der Markt. Schaust am Bildschirm, was gefällig, drückst Knöpfe und die Raketenpost bringt dir die Bestellung. Aus Trümmer vom Zunfthaus zu Safran von Hasel, Nuss, Strich, Ernst und Pflanzt gibt es ein Denkmal für Basel.
Eine düstere Vision ist das aus dem Jahr 1973. Gott sei Dank ist es nicht so schlimm rausgekommen in der Stadt Basel. Das war ein Beitrag über die Fasnachtszettel an der Basler Fasnacht von Markus Gasser zusammen mit unserem SRF-Fasnachtsspezialist Michael Luisi. Der Michael Luisi produziert jedes Jahr den Fasnachtsquerschnitt für Radio SRF, auch das Jahr gerade jetzt, wo die Schnabelweit läuft, ist er dran, die zweistündige Sendung zusammenzuschneiden. Eine Sendung mit der besten Schnitzelbank und die besten Zettel von der Fasnacht 2015. Der Fasnachtsquerschnitt läuft dann gerade ein paar Mal auf unseren Sender. Morgen Freitagabend um 8 Uhr auf SRF 2 Kultur, am Sonntag am Nachmittag um 2 Uhr bei, hier bei uns bei SRF 1 und am nächsten Dienstag um 8 Uhr auf der Musikwelle und schliesslich in einer kürzeren Fassung dann am nächsten Mittwoch in der Sendung Spasspartout bei SRF 1. All diese Zeiten finden Sie auch auf unseren Internetseiten srf.ca unter dem Stichwort Schnabelweit.
Die vierte hier und zuck. Die vierte hier und zuck. Ein Basler Bruck, wo zittert, ist die Wettsteinbruck, wenn's quittert. Die Mittlerbruck mit Käppeljoch, führt über zum Schnuckeloch. Ein bisschen länger und auch weiter, ist unsere Bruck beim Johanniter. Dann haben wir auch noch Frucht, drei Rosen. Zunderst fast bei den Franzosen. Brucke, die vierte hier und zurück. Brucke, die vierte hier und zurück. Kommst gemütlich aus der langen zurück. Läufst allweg über die Wiesenbruck. Auch zwischen Asch und Angenstein hat's ein Brückli ziemlich klein. Und was sich über ein Bissig druck, dem sagt man z Basel Viadukt. ein Brückli ziemlich klein und flach. Gibt's Bindigen über den Dorenbach. Die vierte hin und zurück. Brücke, die vierte hin und zurück. Viel kleine Brückli, alle gleich. Beim Talben und beim Riechen dich. Ein wenig weiter hin und zurück. Ist da nach Bock vom Nepomuk. Den haben wir unterhalb vom Zolli. Eine Birsigbrücke, ganz tolle. Sogar der Zahnarzt tut dort Lücke. Mit der Brücke über Brücke. Brücke. Die vierte hin und zurück. Brücke. Die vierte hin und zurück. Brücke. Die vierte hin und zurück.
Wir müssen also gerade über ein paar Brücken gehen. Das sind Basler Elstern gewesen. Schnabelweit, hier bei SRF 1. Das ist die Sendung, wo jedes Mal Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet werden. Fragen, die sie haben zu einem Mundartwort oder auch zu einem Namen. Jemand hat aber auch ganz spezielle Fragen dabei, wie die von Franz Ros aus Dübendorf. Ihm sind nämlich zwei Ausspracheigenschaften aufgefallen, die in der Schweiz verbreitet sind. Nämlich erstens, dass die Wörter Training, Trainer und Trainieren französisch ausgesprochen werden, obwohl die doch eindeutig aus der englischen Sprache kommen. Und zweitens, dass der Familienname Ringier halb deutsch, halb französisch ausgesprochen wird. Woher dass die Mödeli kommen, fragt er. Der Markus Gasser gibt Antwort.
Ja, es stimmt tatsächlich. Trainieren kommt aus dem Englischen ins Deutsche. Am Ursprung liegt aber lateinisch trahere, das heisst ziehen, mühsam ziehen. Und das ist zuerst ins Französische gekommen, vom Lateinischen. Französisch traîner, mit der Bedeutung auch ziehen, nachziehen. Und von dort dann ins Englische, to train. Und auch das bedeutet in erster Linie ziehen, schleppen. Aber dann in zweiter Linie ist also die Bedeutung erziehen dazugekommen. Und erst im frühen 19. Jahrhundert hat dann to train im Englischen die heutige Bedeutung angenommen, planmässig üben im Sport. In der Schweiz findet man nach dem Schweizerdeutschen Wörterbuch die frühesten Belege für Trainieren im Sinn von der Sportsprache erst am Anfang vom 20. Jahrhundert. Das gleiche noch für das Wort Training und das Wort Trainer, das ist dann noch ein bisschen später dazugekommen.
Gut, jetzt haben wir mal Geschichte von diesen Wörtern. Aber eben, warum sagen wir jetzt Französisch trainieren und nicht Englisch trainieren?
Ich bin nicht sicher, ob Trainieren wirklich eine französische Aussprache ist. Sicher ist unseren Vorfahren vor 100 Jahren das Französische noch viel vertrauter gewesen als das Englische. Darum hat man das fremde, komische Trainieren automatisch angepasst. Sei es eben als Französische oder vielleicht auch einfach an eine mundartliche, an eine mundartnahe Aussprache. Wir sagen ja auch «der Köp» und nicht «der Kap». Oder zu Bern sagt man «der Böss» und nicht «der Bass», wie man eigentlich korrekt müsste. Und bei uns steht ja «der Goalie» im Goal und nicht «der Goalkeeper» im Goal. Aber heute sind wir so vertraut mit dem Englischen und es kommen so viele Wörter, die wir täglich brauchen aus dieser Sprache, dass wir sie eher korrekt aussprechen als noch früher und auch als englische Wörter verstehen. Aber genau genommen müssten wir ja eigentlich auch sagen «cool» und nicht «cool».
Und wie ist es jetzt beim Familiennamen Ringier? Müssen wir da nicht eigentlich französisch Régier aussprechen?
Nach den französischen Ausspracheregeln müsste das genauso sein, wie du das gemacht hast. Ja. Aber die Aussprache von einem Fremdwort zeigt manchmal eben auch an, wie fest das ein Wort schon in die Mundart integriert ist. Also nicht mehr als fremdes Wort verstanden wird. Die Familie Ringier, die kommt zwar ursprünglich tatsächlich aus Frankreich, aus Nîmes, aber die ist schon seit 1527, also gleich 500 Jahre, zu Zofingen eingebürgert. Der Stammvater von diesen Ringiers, der Jean Ringier, der ist vielleicht schon als Régier oder Rangier oder so in die Schweiz gekommen. Ich nehme an, wie so viele andere in dieser Zeit als Flüchtling vor religiöser Verfolgung. Das Ringes hat dann aber in der Schweiz im Laufe der Jahrhunderte als Buchdrucker, Politiker und Pfarrer Karriere gemacht und ihr Name hat sich im Laufe der Zeit an die Mundart angepasst, Ring statt Range, aber mit der Endung IE, wir sagen ja auch Portier und nicht Portier.
In seinem Heimatdorf Roggwil im Kanton Bern haben viele Leute den Nachnamen Kurt. Das schreibt der Hans-Peter Kurt. Darum haben die verschiedenen Sippen alle einen Übernamen, damit man sich auseinanderhalten kann. Das Poblis, das Müselers, das Rechenmacher zum Beispiel. Sie selber, also die Familie von Hans-Peter Kurt, haben den Übernamen Heffi, das Heffis. Und jetzt will der Herr Kurt wissen, woher das Wort kommt, ob das vom Krug käme oder von einer Schnapsbrennerei.
Ja, das ist jetzt insofern eine sehr gute Frage, weil an dieser Frage kann ich zeigen, was man als Namenforscher tatsächlich erklären kann und was eben nicht. Ich kann nämlich gut etwas zum Wort Heffi sagen, aber ich kann keine Ahnung haben, wie die Familie von Hans-Peter Kurt zu diesem Namen gekommen ist. Für das müsste man ja Ahnenforschung betreiben, wie lange gibt es den Namen schon, auf welchen Vorfahren von der Familie geht der Name zurück und so weiter.
Okay, aber machen wir es doch gleich so, sagen etwas zum Wort Heffi. Vielleicht hilft das dem Herrn Kurt gleich weiter.
Also ein Hafer, das ist ein Topf, ursprünglich ein Tontopf, also eine töpferte, brennte Schale zum Milch oder Anken drin aufzubewahren. Ein Hafer, das kann auch eine gusseisige Pfanne sein für auf den Herd. Charakteristisch an einem Hafer ist, dass er Ohrenhenkel hat und nicht einen Stiel wie eine Pfanne. Wenn man es im Diminutiv braucht, ein Hefi oder ein Hefeli, dann meint man einen Nachttopf. Daraus gibt es auch der Häfeli-Schüler, das ist ein Kindergärtner in verschiedenen Dialekten, eben ein, der noch auf dem Hafen sitzt, auf dem Häfeli sitzt. Dann gibt es auch noch einen saloppen Ausdruck, etwas im Häfeli haben, das meint schwanger sein. Häfi, das könnte auch eine Koseform sein für einen Hafner, also für einen Beruf vom Töpfer. Und dann kommt noch eben, wie der Herr Kurt sagt, beim Schnapsbrennen braucht man einen Brennhafen. Also all die Wörter und Bedeutungen, die ich jetzt aufgezählt habe, die kommen theoretisch als Motivation für den Dorf namens Häfis in Frage. Wahrscheinlich ist, dass Häfi von einem Übernamen kommt für jemanden. Also vielleicht war einer der Vorfahren ein klein gewachsen gewesen, wie ein Häfeli-Schüler. Darum ist er der Häfi geworden. Oder er war tatsächlich Hafner von Beruf. Oder eben Schnapsbrenner, vielleicht auch Schwarzbrenner. Das hat es damals noch oft gegeben. Also das ist alles möglich. Was wirklich zutrifft, das findet der Herr Kurt wahrscheinlich leichter raus als ich, weil er kennt das Dorf und er kennt die Leute, ich nicht. Aber vielleicht findet man es schlicht und einfach gar nicht mehr raus.
Ja, und jemandem ist man ja sogar froh, wenn man es nicht mehr so genau herausfindet, weil Übernehmen sind bekanntlich nicht immer nur schmeichelhaft. Das war der Schnabelweit Briefkasten gewesen. Und wenn Sie auch Fragen haben zu einem Wort oder zu Ihrem Familiennamen, dann schreiben Sie die auf eine Postkarte und schicken Sie sie an SRF 1 Schnabelweit 8042 Zürich, SRF 1 Schnabelweit 8042 Zürich oder Sie schicken Ihre Frage via E-Mail an die Adresse mundart@srf.ch. mundart@srf.ch.
Er hat ein Musterbody, er hat kein Gremlin zu viel. Er hat die smarte Körpermasse, er isst kein Fett, er beißt ins Gras, denn schlank sein ist sein Ziel. Der Schlankheit sei der Fitness, er stellt sich stolz zur Schau. Zwar ist er zu schwach zum Ahnenstott, darum zeigt er uns im Keien auch sein Haut- und Knochenbau. Man hat sein Hirn weggegeben, man hat sein Herz verkauft und hat verdient mit besten Grüß, mit ziemlich Gewinn, mit Hand und Füssen, so alles, was noch läuft. Nicht mal Platz für Blattspinat. Er könnte nicht mehr dünner sein. Er ist der Schlankheitsgewinner gewesen. Der schlanke Pappenstaat. Der schlanke Pappenstaat. Jetzt kriegt er nichts mehr zu essen. Sonst wird er wieder dick. Und weil man so an die Kosten denkt. Und weil er so am besten hängt. Lässt man ihn am Strick. Weil man so an die Kosten denkt und weil er so am besten hängt, lohnt man ihn am Strick.
Mit der Mundartsendung Schnabelweit. Und da geht es heute zum Schluss noch um jemanden, der nicht so bekannt war in der Schweizer Mundartszene, der aber ganz Grosses geleistet hat für unsere Mundartkultur. Es ist die Berner Autorin, Lehrerin und Journalistin Ruth Bietehardt. Heute vor einer Woche, am 19. Februar, ist sie zu Thun in einem Pflegeheim im Alter von 95 gestorben. Ruth Bietehardt war eine Pionierin von der modernen Mundartkultur. Sie hat nämlich 1976 bis jetzt das umfassendste berndeutsche Wörterbuch herausgegeben. Sie hat jahrelang Mundartkolumnen geschrieben und sie hat zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn die ganze Bibel, also das Alte und das Neue Testament, auf berndeutsch übersetzt. Der Markus Gasser würdigt das Arbeiten der Ruth Bietehardt in seinem Nachruf.
Ruth Bietehardt ist ursprünglich aus einer Bernburger Familie gekommen. Daheim ist darum genau auf den Ausspruch geschaut worden.
Mein Vater hat sogar noch mehr als meine Mutter darauf geschaut, dass wir Stadt Bern ist bürgerlich reden. Wir haben also nie dürfen Wald oder Kalt sagen. Wir haben der L gesagt, wie es in der Stadt Bern ja gäng ist, Brauch gsi.
Der Grossonkel von der Ruth Bietehardt war der Otto von Greyerz, der legendäre Sprachforscher und Mundartsammler. Und von ihm hat Ruth Bietehardt, die selber Romanistik studiert hat, einen Zettelkasten mit etwa 5000 berndeutschen Wörtern geerbt. Das Material hat sie bearbeitet und erweitert und 1976 als «Berndeutsches Wörterbuch» herausgegeben. Sie war eines der ersten lokalen Mundartwörterbücher in der Schweiz und darum eine Pionierleistung für die moderne Mundartliteratur. Gemessen an den heutigen Ansprüchen an ein Mundartwörterbuch wirkt das berndeutsche Wörterbuch ein bisschen karg und methodisch ein bisschen veraltet, aber damals war es modern, wie sie sich im Jahr 2000 erinnert hat.
Und dazu ist ja die ganze Revolution vom Berndeutschen dazugekommen, die vom Blumen der Trögli zu einer Umgangssprache geworden ist, laut Kurt Marti. Gedicht von Kurt Marti, Lieder von Fritz Widmer, von Manni Matter. Alles das hat geholfen, das Berndeutsch von einer ganz neuen Seite lernen kennen und entdecken. Ich hatte auch alle die schwierigen Schriftsteller aus den 40er, 50er Jahren habe ich weglassen und wirklich mit der modernen Umgangssprache widmen.
1946, mit 26 Jahren, hat sie den Pfarrer Hans Bietenhardt geheiratet, ist Mutter von 6 Kindern geworden und hat nebenan noch Schule gegeben. Die Familie hat in Steffisburg gelebt. Über 30 Jahre lang hat Ruth Bietenhardt die Mundart-Kolumne «Im Stübli», im kleinen Bund, geschrieben. Aber sicher ihre wichtigsten Werke sind die Bibelübersetzungen ins Berndeutsche, die sie zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn geschrieben hat. Weil sie als Vorlage griechische bzw. hebräische Bibelfassungen genommen haben, sind sie teilweise zu ziemlich neuen Übersetzungen von bekannten Bibelstellen gekommen. Nach ihrer eigenen Einschätzung war Ruth Bietenhardt also eine der ersten Frauen, die überhaupt an Bibelübersetzungen mitgeschafft hat. Und darum hat sie ganz besonders darauf geschaut, dass Passagen über Frauen sorgfältig übersetzt worden sind.
Im Johannes 2 bei der Hochzeit von Kana, dass der berühmte Luthersatz «Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?», wo der Luther so formuliert hat, sicher für zu zeigen, der Heiland hat Maria, seine Mutter, gar nicht so gern, wie es die Katholiken gegen meinen. Da hat mein Mann herausgefunden, dass der Satz ganz friedlich gemeint ist. Er heisst auf Griechisch und auch auf Aramäisch, wie der Heiland geredet hat, «Was dir und mir?». Man konnte übersetzen, «Was geht das dir und mir an, dass der Wein ausgegangen ist an dieser Hochzeit?». Er hat es aber übersetzt, «Mutter, das kann es doch gleich sein».
«Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?» oder «Mutter, das kann uns doch gleich sein». Das sind wirklich zwei ziemlich verschiedene Aussagen. Sprachen waren ihre Leidenschaft. Mit Sprachen hat sie sich ein Leben lang beschäftigt, aber Ruth Bietenhardt war viel mehr als nur eine Dialektspezialistin. Sie war eine sogenannte Femme de Lettres, eine geistreiche, gebildete und belesene Frau. Aufmüpfig und humorvoll.
Markus Gasser über die verstorbene Pionierin der Mundartszene Ruth Bietenhardt, die letzte Woche im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Und das war es auch schon von der heutigen Schnabelweit, Redaktion der heutigen Sendung Markus Gasser, Musikredaktion Roli Lütti, mein Name Marietta Thomaschett. Und in der nächsten Sendung, heute in einer Woche am Donnerstag, bleiben wir dann gerade in Bern. Fitzgerald und Rimini, das ist eine ziemlich experimentelle Spoken-Word-Formation, die gerade kürzlich eine neue CD herausgegeben hat, eine CD mit dem Titel «Grand Tour». Und als Einstimmung auf nächste Woche hören wir jetzt schon ein Stück aus dieser CD «Grauholz».
Über einen Schwarzkopf und es schneit. Er erträgt es, hört sich in Schweigen und in Pelz. An unserer Windschutzscheibe klebt ein Vogeldreck und Schnee. Wir sehen Krähen durch einen Autobahnabschnitt Richtung Bantiger fliegen. Wir bewegen uns in diesem Flaschenhals kaum vom Fleck. Im Heck von Mitsubishi schläft das Gepäck. Wir sind erleuchtet vom Armaturenbrett. Der Rimini hebt die Steuer. Wie lahme Ungeheuer schnagen uns Lastwege in einem gefrorenen Strom von Kerren am Grauholz entgegen. In diesem Fadenkreuz von Ost, West, Nord, Süd stehen wir etwas fertig und verloren zwischen Walliser Zwölftöner und Polen. Auf der Gegenfahrbahn schreist ein Frauenstein. Wir stehen im Stau und kommen heim von unserer Grand Tour. Schon der Gotthard hat uns geschlucht. Schritt für Schritt beissest vordran auf Granit und kämpfst dich durch eine mentale Wand zurück in dein verschuldet, verschonte Land. Ganz vergeben kommst du da nicht heim. Dafür wedeln jetzt die Fahnen von Ochsnerschuhen und Beldona zur Begrüßung wie aufgeregte Hundeschwänze. Warum schlägt sein Herz so flach und machen keine Freudentänze? Thank you.
SRF 1. Donnerstagabend, der Nachtclub hinter den Nachrichten heute mit meiner Kollegin Joëlle Behler und sie hat den Komiker Beat Schlatter als Gast und schaut mal, was denn dort so für Macken vorkommen. Schönen Abend. Und das ist noch der Whiskey-Storm vom Danu.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.